Frisch aus dem Urlaub zurück, schlägt man Montag die Losungen auf und vertieft sich, ja, auch vor dem Urlaub habe ich schon mal geguckt, was denn dran ist, in einen Text und atmet tief durch. Susanne hat es schon angedeutet in der Anmoderation. Wer genau hingehört hat, hat auch schon bei der Textauswahl der Lesung, die du sehr weise gewählt hast, gemerkt, ups, das Leben hat nicht nur angenehme Seiten. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass die Perikopenordnung dieses Thema, das ich gleich mit dem Perikopentext noch verbinden werde, so mitten ins Sommerloch packt, so nach dem Motto, dann sind die Gemeinderäume eh leer. Ihr seid da, also wird es uns, die wir hier nun sind, erwischen. Scherz beiseite. Lasst uns wirklich solchen Perikopentexten stellen, als Verkündiger und als Zuhörer, ja, als Christinnen und Christen, Schwestern und Brüder, die ja versuchen, das Wort Gottes im Alltagsleben umzusetzen. Und so wie unser Leben, ist glücklicherweise auch die Bibel. Beides besteht eben nicht nur aus Wunschkonzert, sondern auch aus direkten und sehr deutlichen Worten, je nach Lebenssituation, Verhalten, Denken und Tun. Also hören wir bitte aufmerksam auf 1. Korinther 6, 9 bis 14 und 18 bis 20. Ich lese bewusst aus der Hoffnung für alle, komme nachher aber auch noch auf manche Luther-Passagen zurück, weil beide Textübersetzungen wichtig sind, um ihn wirklich zu erfassen, damit wir nicht in irgendwelchen Schubladen landen. Klammer zu. Also noch einmal 1. Korinther 6, 9 bis 14 und wer mitlesen möchte, dann auch noch die Verse 18 bis 20. Man könnte sagen, Paulus ließ den Korinthern die Leviten. Ist euch denn nicht klar, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes Reich kein Platz sein wird? Täuscht euch nicht. Wer sexuell unmoralisch lebt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, wer sich von seinen Begierden treiben lässt und Kinder missbraucht, wird nicht in Gottes Reich kommen. Auch kein Dieb, kein Habgieriger, kein Trinker, kein Verleumder oder Räuber. Und das sind einige von euch gewesen. Aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Ihr gehört nun ganz zu Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr freigesprochen. Es ist alles erlaubt, sagt ihr. Das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Ihr schreibt, das Essen ist für den Bauch und der Bauch für das Essen. Beides hat Gott zur Vergänglichkeit bestimmt. Das ist schon richtig. Aber das bedeutet nicht, dass Gott uns den Körper gibt, damit wir sexuell unmoralisch leben. Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Denn Gott wird uns durch seine Kraft vom Tod zum ewigen Leben auferwecken, so wie er Christus, den Herrn, auferweckt hat. Wisst ihr denn nicht, dass auch euer Körper zum Leib von Jesus Christus gehört? Wollt ihr wirklich den Leib von Christus mit dem einer Hure vereinigen? Niemals! Denn wer sich mit einer Hure einlässt, der wird ein Leib mit ihr. Ist euch das nicht klar? Es heißt ja schon in der Heiligen Schrift von Mann und Frau, die zwei werden eins sein mit Leib und Seele. Wenn ihr dagegen in enger Verbindung mit dem Herrn lebt, werdet ihr mit ihm eins sein durch seinen Geist. Hütet euch also vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung, denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit solchem Fehlverhalten. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen in dieser Welt, im Menschsein, im ganz normalen Leben. Und das in der Bibel? Luther sagt, Unzüchtige, Ehebrecher, Knabenschänder, Trunkenbolde. Eine drastische Sprache ist das in der modernen Hoffnung für andere nicht anders als beim klassischen Luther. Die Empfänger des Korintherbriefes scheinen solche harten Worte verdient zu haben. Alle möglichen Sünden hatten sich eingeschlichen. Was sage ich hier eingeschlichen? In aller Öffentlichkeit wurde ihnen gefrönt, sonst würde Paulus das nicht so aufs Tablett heben. Ausschweifungen, Unzucht, Alkoholmissbrauch, alles das scheint an der Tagesordnung gewesen zu sein. Und eben nicht nur bei den Leuten, die Jesus nicht kannten, sondern offensichtlich auch bei den Christen selbst. Seiner eigenen Gemeinde, halten wir das fest, bekehrten und getauften Christen, muss Paulus das sagen. Wie war es dazu nur gekommen? Nun, die Korinther meinten wohl, nicht ganz falsch. Eigentlich sind wir ja schon Bürger in Gottes neuer Welt. Christus hat uns doch schon von unserem irdischen Leib erlöst. Wir sind mit ihm doch schon auferstanden. Das hast du, Paulus, uns erklärt, bevor wir uns haben taufen lassen. Was wir also, logisch gedacht, ab jetzt mit unserem Körper machen, hat doch mit Christus nichts mehr zu tun. Ob wir die Ehe brechen, ob wir Völlerei treiben, ob wir uns betrinken, was hat Christus denn damit zu schaffen? Merkwürdig, aber wo Logik einen auch hintreiben kann, gell? Da hinein schreibt der Apostel, ja, ich höre ihn geradezu, wie er ganz eindringlich wird, ja, wie sich auch schon so ein bisschen Schaum vor seinem Mund bildet, euer Körper gehört dem Herrn. Wenn ihr an ihm frevelt, tut ihr es dem Herrn an. Wenn ihr unzüchtig seid, spottet ihr Christus. Euer Leib gehört Christus. Ihr seid teuer erkauft. Ach, was ein Glück, dass er das nur an die Korinther schreibt. Und wir? Ja, wir könnten uns über die lästerlichen Korinther von damals auslassen, den Kopf schütteln und feststellen, was sind wir heute doch für sittsame Baptisten. Ja, und da ist auch was dran. Also ich hoffe doch, dass wir Ehebruch mehr aus blöden Fernsehsendungen kennen als aus unserem Alltag. Ich hoffe doch. Und dass Alkoholmissbrauch in der Regel auch hoffentlich nicht unser generelles Problem ist. Und Knabenschänder, Kindesmissbrauch, also das kennen wir sehr wohl aus den Medien, aber doch wohl hoffentlich nicht in unserer Gemeinde, oder? Könnte jetzt wohl manch unangenehmes Wort auch über den Ehebruch verlieren. Wir eventuell, ich mutmaße ja nur, vielleicht sogar tagtäglich in Gedanken hier und da vollzogen wird, in Stammtischgesprächen, bei Kaffeekränzchen, ausgemalt in geheimen Wünschen und Träumen. Klar bekommt das keiner mit. Aber ich frage, ist das erst Ehebruch, wenn die Öffentlichkeit das merkt und zwei sich vielleicht deshalb scheiden lassen müssen? War das erst Ehebruch? Über den Alkohol könnte man wohl auch reden, Dinge sagen, die man nicht so gern hört. Welche Vorbildfunktion haben wir, wenn wir in unseren persönlichen und auch gemeindlichen Feiern kein Limit mehr kennen würden? Wo haben es denn die jungen Leute her, wenn dieses Flatrate-Saufen Hochkonjunktur hat? Ich glaube nicht, weil sie bei uns ständig bis zum Abwinken Alkohol feststellen, aber weil auch nicht vernünftig über Maß und Sorgfalt und Abhängigkeiten gesprochen wird. Und ich glaube nicht, dass wir das der Gesellschaft überlassen können, sondern dass das auch was mit uns zu tun hat. Also ich weiß noch, und das hielt ich damals in meiner Kindheit offen gestanden für völlig überzogen, dass mein Vater darauf bestand, bei uns im Wohnzimmer wird es keine Bar geben. Auch nicht so eine Heuchelbar, die man so hochklappen kann. Kennt ihr diese Einbauschränke von früher, wo es so eine schöne Tür gab, die konnte man ja abschließen, dann sah man nicht, was da drin war. Sowas gab es nicht. Wenn wir mal einen guten Wein genossen, dann stand der oben auf der Kredenz, für alle sichtbar. Das war Prinzip. Ich habe das damals immer ein bisschen belächelt und ich belächle es auch heute noch. Man kann ja immer auf zwei Seiten aus dem Sattel fallen. Aber an dieser Denke war was dran. Vorbildfunktion in allen möglichen ethischen Bereichen. Ist ja interessant, dass Paulus genau dem gleichen verfällt, wie wir ja auch oft. Sex und Drugs, ne? Und alles andere kommt dann hinterher. Kommt aber, habt ihr das gehört, Diebe und er hat schon noch mehr aufgezählt. Aber ich halte mich mal an diesen drastischen Beispielen fest, nicht weil ich denke, das geht uns nichts an, sondern weil ich mit euch gemeinsam nach den subtilen Formen suchen möchte, um allen Anfängen zu wehren. Denn, warum subtilen Formen? Auch die Bibel sagt zu diesen Themen mehr. Denken wir an das Glas Rotwein. Wisst ihr noch, wer es wem empfohlen hat? Derselbe Paulus, dem Timotheus. Jeden Abend ein Glas Wein. Warum? Weil er Magenprobleme und Einschlafprobleme hatte, so möchte man den Pastoralbriefen entnehmen. Und weil er Gemeindeleitungsverantwortung hatte, also nehmen wir mal an, das wäre der Jan, und der hat Einschlafprobleme, weil der sich so die Haare rauft wegen unserer Gemeinde. Und dann sagt Paulus, komm, trink abends ein Glas Wein, ist okay. Das nützt dir und dann kannst du besser einpennen. Alles gut, alles gut. Und das muss man auch gerade Leuten wie den Blaukreuzlern sagen, die am liebsten das Wunder von Kana umdrehen möchte, dass Jesus Wein zu Wasser verwandelt hätte. Hat er aber nicht. Und was? Ein Prädikatswein hat er auch noch gemacht. Also, worauf will ich hinaus? Es geht nicht um die Materie. Es geht auch nicht um den Sex. Wäre ja schade für unsere Ehen. Es geht also auch nicht um den Alkohol. Wie im Positiven wir Protestanten und erst recht wir Freikirchler beim Sakramentsdenken nicht so sehr zu Hause sind, weil wir da eben auch kein magisches Materieverständnis haben. Wir werden demnächst ja noch über Taufe und Mitgliedschaft nochmal nachdenken müssen. Ja, das Wasser ist nicht heiliger als das, was ihr danach trinkt. Und genauso wenig ist der Alkohol, um das mal als Beispiel zu nehmen, an sich was Schlechtes. Mensch, ich möchte den Apotheker sehen, der vernünftige Medikamente machen kann. Ich weiß nicht, wie viel Alkohol bei Böhringer verarbeitet wird, um da vernünftige Tropfen und Infusionen und sowas machen zu können. Ja, also es geht doch nicht um die Materie an sich, sondern um unseren Umgang damit, um meine Einstellung dazu. Ich schweife ab. Denn es gibt durchaus noch mehr zu sagen, außer zu Sex and Drugs. Es fällt uns doch auch nicht schwer, Beispiele zum Beispiel für Götzendienst zu finden. Und natürlich brauchen wir dazu heute keine Tempel- und Götterstatuen von Zeus und Jupiter mehr. Im Gegenteil, wenn ich die archäologischen Ausgrabungen im Urlaub vorfinde, da kann ich mich stundenlang drin vergraben, in diese kulturellen Geschichten. Das ist doch nicht mehr unser Problem. Aber ist es deswegen überhaupt nicht mehr unseres? Was haben wir Glück, dass Deutschland so früh aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden ist? Sonst hätten wir wieder mal noch mehr erleben dürfen, wie das längst an Religionsstelle gewachsen ist. Und ich meine jetzt nicht nur den Fußball, ich habe selbst alle Deutschlandspiele gesehen, naja, waren ja nur drei. Aber gucken wir jetzt mal Tour de France, gucken wir mal die Formel 1, gucken wir mal die Bundesliga, die Champions League und so weiter und so weiter. Was wird da für ein Aufwand getrieben? Was wird ein Geld investiert? Nicht nur in den Sport, sondern auch was die Zuschauer angeht. Sagt doch neulich ein Co-Kommentator, als wieder mal so eine Bergstrecke bei der Tour de France zu sehen ist, wird gefragt von dem Hauptkommentator, wie viele Fahrradfahrer, von denen wir da sehen, die sind wohl nicht gedopt. Oh, sagt er, weiß ich nicht. Vielleicht ein paar von den Zuschauern am Straßenrand nicht. Herzlichen Glückwunsch. Nicht, weil das eine Mogelpackung ist, wenn sie denn alle gedopt sind, stimmt das Leistungsverhältnis ja wieder. Nein, weil sie sich kaputt machen. Haben wir uns mal angeschaut aus der alten Sowjetunion-Zeit und DDR-Zeit, wie die Sportlerinnen zum Teil aussehen, womit die wohl vollgepumpt gewesen sein müssen, damit sie die Kugel so weit stoßen können? Kann mir doch keiner erzählen, dass das gesund ist. Paulus möchte nicht über die einzelnen Dinge an sich ein Urteil fällen, sondern wie Menschen und auch Gemeindeglieder damit umgehen. Unser Gott nämlich ist das, woran wir unser Herz hängen, hat Luther einmal gesagt, und ich möchte ihm da prinzipiell recht geben. Das ist der Punkt. Wo hänge ich mein Herz dran und mache mich dadurch abhängig ein Stück weit davon, dann habe ich damit ein Problem, sonst nicht. Denn meinen wir, dass unser Christentum davon unbeschadet bleiben würde? Dann hätten wir das Problem wie in der Antike. Dann würden wir nämlich, wie Paulus zum Beispiel bei den Römern mal schreibt, Christus und etwas anderes zu unserem Gott erheben. Das geht nicht. Entweder Christus alleine oder Christus gar nicht. Ist noch viel zu abstrakt, ich weiß. Nehmen wir mal ein Bild zu Hilfe. Ist es nicht so, wir haben Christus quasi zum Untermieter in unserem Haus des Lebens erklärt? Und er hat da ein kleines Zimmerchen, wahrscheinlich in Nordlage, darauf können wir am besten verzichten. Und er hat uns bitte unter der Woche nicht zu stören, sondern die Tür geschlossen zu haben. Und hin und wieder, meistens sonntags vormittags, lassen wir ihn für ein Stündchen herüber. Danach weisen wir ihm wieder die Tür und schließen sie auch hinten wieder ab. Das Problem ist nur, ihm gehört das ganze Haus. Er ist der Eigentümer. Ob wir das wissen oder nicht. Und nur er kann dem ganzen Haus Bestand verleihen, dass es nicht einmal verfällt. Denn wir gehören ihm, oder wie Paulus es sagt, er hat uns teuer erkauft. Zugegeben, das ist schwer davon auszugehen, dass er der Herr ist. Schwer auch für Christen. Denn wann besinnt sich unsere Zeit, unsere Gesellschaft darauf, was ihre religiöse Herkunft ist? An Weihnachten, klar, wenn es gilt, das Geschäft des Jahres zu machen. Und an Karfreitag, wenn das Fernsehen den Jesusfilm wie ein Feigenblatt vor seine fast totale christliche Blöße legt. Und natürlich in der Adventszeit, wenn in den Minuten nach der Tagesschau die Regensburger Domspatzen Stille Nacht singen und Eva Maria das Herz aufgeht. Und sonst? Nichts sonst. Entschuldigung, ich habe das Wort zum Sonntag vergessen, dem immerhin so viel Zeit zugebilligt wird wie der Ziehung der Lottozahl. Klar, ich schlage jetzt mal so richtig mit der Maus zur Speckseite, weil Paulus das tut. Weil es offensichtlich wichtig ist, diese Lebensbereiche nicht zu verharmlosen. Christlich ist in unserer Zeit und in unserem Land und auf der Seite unseres Globuses nicht mehr viel. Ich habe neulich noch eine Statistik im Auftrag der Ökumene gelesen. Man geht davon aus, und das ist positiv prognostiziert, dass etwa noch 10%, immerhin mag einer sagen, 10% unserer Gesellschaft sich Christen nennt, weil diese 10% noch etwas damit verbinden. Was auch immer, den Kriterienkatalog könnte man jetzt auch nochmal auseinandernehmen. Aber immerhin, 10% ist das wichtig, sich christlich zu nennen. 10%. Naja, Abendland sind wir damit immer noch, wenn daraus nicht mal irgendwann Nacht wird. Und dass jetzt keiner meint, ups, da ist der Lothar mal gerade so über den Urlaub in die AfD geschwenkt, eben nicht. Wenn irgendeine Partei, entschuldigt, ich bin sonst ziemlich unpolitisch, meine ich zumindest, aber von christlichen Werten und biblischen nichts versteht, dann ist es die AfD. Zu verkaufen, dass das christliche Abendland sich durch nationale, patriotische Dinge und durch Fremdenabgrenzung definieren könnte, und dass es einige gibt, die das auch noch als biblisch darstellen, das schlägt dem fast den Boden aus. Da könnte ich aber sowas von. Bitte geht diesen Leimrutenläufern nicht auf den Leim. Nur weil sie vielleicht eure Sorge teilen. Das hatten wir schon mal, dass Politiker die Sorge geteilt haben. Und daraus wurde ein Extremismus. Und ihr Leute, warum ich das so deutlich sage, wenn ich in die Nachrichten gucke, ich muss nicht erst Trump und Kim Jong-un und Assad mir vor Augen führen. Ich habe europäische Spitzenpolitiker vor Augen und mir wird Angst und Bange. Als wenn wir nach 1945 nichts gelernt hätten. Antisemitismus seit vorletzter Woche wieder in den Schlagzeilen. Das hat uns sogar in Lanzarote erreicht. Das gibt's doch gar nicht. Also muss an so einem 1. Korintherbrief ja was dran sein. Auch wenn ich persönlich schon mal das Gefühl hatte, auch darüber sind wir als Gemeinde doch hinaus. Wirklich? Zurück zum Text. Das klingt zugegebenermaßen alles deprimiert oder zumindest deprimierend. Aber ist das nicht gerade vielleicht ein Anfang für eine Besserung? Dass wir das endlich einmal erkennen und aussprechen, was da geschieht, mit uns, an uns oder zumindest vor unseren Augen. Was wird da an Zeit vertan, an Autopflege? Wie lange kann in kleinen Orten ein Frühschoppen dauern und wie wenig bleibt dafür für Christus übrig? Oder wenn wir uns mal die dreiminütige Zuspruch am Morgen in HR2 oder 4, ich weiß es gar nicht, vergleichen mit den Stunden der Live-Sportübertragung. Und ich liebe Sport. Also dass jetzt keiner denkt, oh, der Lothar, der hat wohl gar keinen Bock mehr. Doch, das interessiert mich alles. Tabellenstand und ich kann euch manche Pole-Position heute, dass Vettel heute von Pole fährt, das weiß ich auch, ja. Aber das darf doch nicht mit meinem biblischen Denken konkurrieren. Und ich hoffe, dass der im Hockenheim gewinnt. Also ihr merkt, ja, das geht zusammen. Aber bitte in der richtigen Priorität. Worum geht es, auf den Punkt gebracht? Darum, dass unser Leben mehr oder weniger kurzweilig, spannend und unterhaltsam ist oder in Gottes Reich zu kommen und das ewige Leben zu erhalten? Wenn wir das doch wirklich bis in die tiefsten unserer Lebensbereiche erkennen können. Wir gehören Christus entweder ganz und gar mit Leib und Seele, mit Körper und Geist, mit Freizeit und Beruf oder gar nicht. Es wird für uns vielleicht bei uns, hoffentlich nicht die Bereiche Ehebruch, Trunksucht oder Unzucht sein, die wir an Räumen entdecken, wo wir ihn nicht Herrn unseres Lebens sein lassen. Oder vielleicht doch. Aber vielleicht erkennen wir ja eben auch noch diese ganz anderen Götzen, die sich auch bei uns so ein bisschen eingeschlichen haben. Verplemperte Stunden, unsere Trägheit, die uns immer wieder daran hindert, Wesentlichen nachzudenken. Ich persönlich merke an mir sehr viele Defizite an dieser Stelle, wo ich eigentlich Jesus immer noch mehr fragen möchte, was ist jetzt aus deiner Sicht wichtig zu tun? Auch in meiner Freizeitgestaltung. Es geht ja nicht um zusätzlichen frommen Stress, sondern um verantwortlichen Umgang mit allen unseren Lebensbereichen. What would Jesus do, haben die Jugendlichen vor einigen Jahren immer mal wieder gefragt und sich als Armband um die Hand gelegt. Was nicht heißt, dass mich jetzt bitte niemand missversteht, als wenn Christus uns Freizeit und Vergnügen madig machen wollte. Also so bin ich übrigens aufgewachsen in der Baptistengemeinde. Ja? Da war ja alles, was auch nur einigermaßen nach Spaß haben riechen könnte, ganz vorsichtig und mit Samthandschuhen zu hinterfragen. Das ging ja gar nicht. Wenn etwas schon Spaß macht, dann hat wahrscheinlich schon wieder der Teufel seine Hände im Spiel. Also so kann man natürlich auch. Ne? Also, Jan, war das bei euch anders? Hoffentlich. Und wenn ich euch so angucke, die ihr noch ganz anders geprägt seid, boah, ne? Man kann Christsein auch sehr steil auf die Spitze treiben. Also wir merken, wie das so ist. Ich habe mir angehört, allerdings nicht von meinen Eltern, das muss ich Ihnen zugutehalten, aber von einer älteren Schwester aus der Gemeinde. In der Bibelstunde habe ich es, glaube ich, ein paar Mal schon erzählt und die habe ich sehr geschätzt. Das war eine fromme Frau, die in ihrer persönlichen Gebetszeit jeden Einzelnen von uns Kindern und Jugendlichen im Gottesdienst vor Gott gebracht hat. Also, dass jetzt keiner raushört, würde diese Frau für bekloppt erklären, diese liebe alte Schwester. Aber die baute sich einmal vor mir auf, als ich sonntagnachmittags mit einigen Jugendlichen in einen lustigen Kinofilm gehen wollte. Lothar, du weißt doch, mit Jesus wird da nicht mitgehen. Und das hat mich erschrocken. Und das hat mich jetzt nochmal erschrocken bei der Predigtvorbereitung, denn ich habe mir überlegt, was das hieße. Wenn sie recht hätte bei ihrem bester Absicht, also hört nicht raus, dass ich diese Frau niedermachen möchte, deswegen sage ich auch ihren Namen nicht, aber weil auch sie geprägt war, in ihrer Liebe überprägt, was heißt das denn, wenn es Orte gäbe, wie eine Kino, eine Disco, die Bundeswehr oder zählt auch auf, was er wollt, wo Christus nicht sein könnte, grundsätzlich, dann hätten die Korinther recht. Dann könnten sie mit ihrem Leib machen, was sie wollten, weil der himmlische Leib wird freilich ein anderer sein als der, mit dem ich jetzt mit Übergewicht kämpfe, natürlich. Aber das geht nicht. Das eine lässt sich gegen das andere nicht ausspielen. Und ich habe ihr damals, ich hoffe vorsichtig und angemessen genug gesagt, ich war 18. Da hat man mit einer 85-Jährigen nicht Leviten zu lesen. Habe ich ihr hoffentlich vernünftig genug gesagt, liebe Schwester so und so, ich hoffe doch, dass Jesus mit uns lachen kann, wenn wir heute Nachmittag im Kino eine Komödie schauen. Das hat sie nicht verstanden. Ich habe mir von meinem Vater nachher noch einen Einlauf abgeholt. Lassen wir das. Guck, sogar solchen Leuten können Pastoren werden. Da müsst ihr mit leben. Das Studium seines Wortes. Ich komme zum Schluss, denn wir müssen ja herausfinden, wie wir mit diesem Text und unserem Leben und seinen Schattenseiten umgehen wollen. Ich denke, das Studium seines Wortes und das tägliche Gebet sind ganz entscheidende Schlüssel, um die Weiche jeden Tag neu richtig zu stellen. Um in all unseren Lebensbereichen auf Gottes Weg zu bleiben. In der Ehe, im Beruf, in unserer Freizeit und auch in unserer Gemeinde. Und das wollen wir nicht zu schnell vom Tisch wischen, als wenn das alles nicht unser Problem wäre. Bei Paulus und auch bei Jesus an anderer Stelle müssen wir leider lernen, dass nicht erst die Tat zur Sünde wird, sondern manchmal schon unsere Gedanken und unsere Motive. So kann der Herr Gott unseres ganzen Lebens werden, wenn wir in seinem Wort zu Hause bleiben und auch im Gespräch mit ihm bleiben, auch in einer Zeit und gesellschaftlichen Situation wie der unsrigen. Ich finde, wir dürfen dem Herrn unseres Lebens nicht nur das kleinste Hinterzimmer zuweisen, sondern ihn überall mit sein lassen, denn die Hütte gehört ihm, egal was bei dir im Grundbuch steht. Er hat uns teuer erkauft.